Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Hallo zusammen, sagt diesmal wieder Hans-Jürgen Bartsch. Und der weiß jetzt nicht, wie er anfangen soll. Soll ich das Ahrtal nehmen? Österreich? Polen? Tschechien? Brandenburg? Den Rhein? Die Oder? Ist alles ziemlich wurscht. Wisst ihr was? Lasst uns über den Rio Negro reden. Vor Jahren war nicht vorstellbar, dass er kaum noch Wasser führen wird. Doch gerade jetzt, im Herbst 2024, ist es ganz besonders schlimm. Ein Fluss im Amazonas leidet unter Hitze, unter Trockenheit. Sein Bett ist fast leer. Und auch die anderen Flussbetten in Brasilien sind verödet. Und wir hier ersaufen im Regen, im Hochwasser. Oder stöhnen ebenso unter extremer Hitze. Wie gesagt, ist völlig egal, aus welcher Richtung ich euch das erzähle.
Regenwassernutzung ist eine wichtige Komponente. Wasser trifft auf das Dach auf, wird in einem Tank aufgesammelt und wird dann in Richtung der Toilettenspülung weiterverteilt. Wir bewässern den Garten, wir gehen zweimal duschen. Für das Baden, Duschen, für die Körperpflege brauchen wir 36% unseres Wassers. Ist das sinnvoll, in möglicherweise wasserknappen Regionen Industrien anzusiedeln, die so wasserintensiv sind? Das heißt, der Mensch und seine Siedlungsaktivität tragen auch dazu bei, dass solche Hochwasserereignisse tatsächlich zu Katastrophen werden können.
Robert Lüttgemeier ist sowas wie ein Wassermanager. Nicht nur im Amazonas hat die Dürre verheerende Auswirkungen auf die Ökosysteme und nicht zu vergessen auf die Menschen. Eigentlich dienen die Flüsse dort als Transportwege. Jetzt, wo sie ausfallen, müssen Bewohner lange laufen, um überhaupt an Trinkwasser zu kommen. In Brasilien messen die Experten die niedrigsten Wasserstände seit Aufzeichnungsbeginn. Die Trockenheit ist derart extrem, dass zum Wassermangel auch noch Waldbrände hinzukommen. Kettenreaktionen, die Lüttgemeier nur allzu gut kennt und von denen er weiß, dass sie oft menschengemacht sind. Er ist einer von denen, die jetzt reparieren müssen. Und im Nachdenken über Reparaturen steckt nicht nur die ganze Misere, sondern glücklicherweise auch eine Hoffnung, wie sich Wasser in Zukunft managen lässt.
Und heute habe ich Ihnen ein Thema mitgebracht, mit dem ich mich im Prinzip in meiner Forschung tagtäglich auseinandersetze, mit der Wassernutzung im Kern. Ich habe es mal überschrieben mit lokale Nutzung, also lokale Wassernutzung. Und die globale Wirkung, damit meine ich im Prinzip die Wirkung, die nicht unbedingt notwendigerweise am Ort hier stattfinden muss, sondern durchaus auch in entfernten Regionen stattfinden kann. Und ich hoffe, dass ich Ihnen heute ein paar neue Perspektiven für ein nachhaltiges Wassermanagement mitgeben kann damit. Ich weiß nicht, ob Sie den Eindruck teilen, aber ich denke, dass es vor allem seit 2018 so ist, dass die mediale Aufmerksamkeit für solche Themen, für Wasserthemen insgesamt gestiegen ist. Wir lesen, glaube ich, tagtäglich solche Nachrichten wie Trinkwasser hält nur noch ein paar Tage. In diesem Fall Uruguay, aber es gibt auch Beispiele aus Deutschland. Hitze, Dürre, Klimawandel in Brandenburg. Wird Brandenburg langfristig zur Wüste werden? Wie sieht da unsere Wassersituation aus und die Ökosysteme, wie reagieren sie darauf? Und die Politik versucht natürlich Antworten zu finden. Wie können wir mit solchen Knappheitssituationen umgehen? Müssen wir Golfplätze schließen, damit die nicht mehr bewässert werden? Etc. Das sind Diskussionen, die national, aber auch lokal vor allem geführt werden. Gerade hier das Thema auch der Kelbra-Stausee im Süden Sachsen-Anhalts. Das ist eine Fallstudienregion, in der wir arbeiten. Da werde ich später noch ein bisschen näher drauf eingehen. Also Wasser, sowohl viel Wasser als auch zu wenig Wasser, ist immer wieder in den Medien präsent. Und aus diesem Grund dachte ich mir, ich gehe erstmal auf diese Herausforderungen ein. Welche Herausforderungen sehe ich momentan im Wassermanagement, vor allem in Richtung Wasserextreme, Dürren, Hochwasserereignisse, aber auch Verschmutzung? Dann würde ich Ihnen ganz gerne näher bringen, wie wir im Institut für sozialökologische Forschung eigentlich Forschung, Wasserforschung machen. Wir nennen das transdisziplinäre Forschung. Was bedeutet das eigentlich? Wie gehen wir davor? Und dann komme ich in meinem zweiten Teil der Vorlesung auf die Telekopplungen, das sind sogenannte Fernwirkungen, zu sprechen. Und hierin möglicherweise auch eine neue Perspektive auf die Problemlagen, auf die Wasserprobleme, die wir haben. Da möchte ich ganz gerne zwei Beispiele mit Ihnen diskutieren. Einmal die Fernwasserversorgung und die Effekte, die es lokal und in entfernt liegenden Regionen hat. Und als zweites Beispiel der Wassertourismus-Nexus, den würde ich ganz gerne ein bisschen stärker beleuchten. Wir als Touristinnen und Touristen fahren vor allem im Sommer an entlegene Orte, in denen es durchaus auch mal Wasser knapp sein kann. Und was ist unser Impact in diesen Regionen auf die dortigen Wasserressourcen? Die Herausforderungen, die wir momentan im Wassermanagement sehen, ich glaube, man kann das ganz gut zusammenfassen beziehungsweise mit der Erkenntnis verknüpfen, dass der Mensch eigentlich eine sehr starke geogene Kraft geworden ist. Stichwort Anthropozän. Der Mensch überprägt sehr stark den natürlichen Wasserkreislauf. Der Mensch greift auf vielfältige Weise in den natürlichen Wasserhaushalt ein. Wir begradigen Flüsse, wir entnehmen Grundwasser für die Bewässerung oder konstruieren auch Stauseen für die Energiegewinnung und haben natürlich ganz vielfältige Wirkungen auf die Landschaften und auf die Wassersysteme. Und insgesamt nutzen wir Menschen bereits etwa ein Fünftel des an Land fallenden Niederschlages. Das ist schon eine sehr, sehr große Menge Wasser. 24.000 Kubikkilometer an Wasser, die wir jährlich nutzen und auf vielfältige Weise umstrukturieren, umleiten oder verdunsten lassen. Und das hat natürlich Konsequenzen für den Wasserhaushalt als solchen und für die Gefahren, die vielleicht auch dadurch entstehen. Ein wichtiger treibender Faktor ist sicherlich der Klimawandel. Wir sind weiterhin mit unseren Emissionen auf einem relativ schlechten Pfad, eher in Richtung eines starken Klimawandels, weiterhin zunehmend, woraus wir mit relativ großer Sicherheit sagen können, dass es einen starken Temperaturanstieg weltweit geben wird, in Richtung plus 3 Grad oder durchaus auch mehr. Und dann regional natürlich sehr unterschiedlich, wie sich diese mittlere Erwärmung der Erde auswirken könnte. In Europa, im südlichen Afrika, also da kann es durchaus auch mal 6 Grad mehr werden im Vergleich zu heute. Daraus ergibt sich für den globalen Wasserkreislauf, ergeben sich durchaus Änderungen, denn das intensiviert letztlich unseren Wasseraustausch. Es wird deutlich trockener in einigen Regionen und auch deutlich feuchter in einigen Regionen. Und spannend ist halt, was hier in Europa passiert. Denn im mediterranen Raum ist es relativ sicher, dass wir mit trockeneren Verhältnissen rechnen müssen. Aber gerade hier, Deutschland, Mitteleuropa, da liegen wir an so einer Grenze. Es kann durchaus trockener werden, es könnte aber auch durchaus etwas feuchter werden. Und so genau aufgelöst sind die Modelle an der Stelle doch nicht, dass wir da sichere Aussagen treffen könnten. Das kann zu einer Veränderung unserer Wasserverfügbarkeit grundsätzlich führen. Die Grundwasserneubildung weltweit, wie sie momentan modelliert wird. Aus dieser Klimawirkung können wir Ableitungen treffen in Richtung Grundwasserneubildung. Und das ist so eine Zusammenschau der Ergebnisse, die aktuell vorliegen. Und da können Sie auch sehen, dass Deutschland gerade an so einer Schwelle liegt. Im Süden eventuell ein bisschen weniger Grundwasserneubildung, im Norden möglicherweise ein bisschen mehr. Das heißt, hier ist es einfach nicht klar, mit welchen Situationen wir in Deutschland vor allem konfrontiert sein werden in Zukunft. Müssen wir mit mehr Wasser oder mit weniger Wasser rechnen? Da kann man sich unterschiedlichste Modelle, Klimamodelle, globale und regionale Klimamodelle anschauen. Was die eigentlich zur Gänze sagen, ist, dass wir in Deutschland im Winter vor allem mit mehr Niederschlägen rechnen können. Die meisten Modelle hier sagen eigentlich, es wird durchaus mehr. Relativ einig sind sich die Modelle auch im Sommer, dass es da deutlich weniger werden dürfte. Ja, also da wird diese Diskrepanz zwischen Sommer und Winter nochmal deutlich stärker herausgearbeitet. Und das hat Konsequenzen für unsere Wasserverfügbarkeit. Und da gibt es Modelle, Computermodelle, die dann sagen, okay, mit diesen Situationen hier, mehr Winterniederschlag, müssen wir eigentlich auch mit mehr Grundwasserneubildung rechnen. Denn das ist die Zeit, in der Grundwasser neu gebildet wird. Da gab es jetzt eine Studie von Herrn Marx vor 2 Jahren. Und alle Boxplot-Diagramme, alle Werte sind eigentlich oberhalb der Nulllinie. Das heißt, diese Modelle gehen davon aus, dass es mehr Wasser in Zukunft geben könnte in Deutschland, mehr Grundwasserneubildung. Erstmal eine positive Nachricht. Es gibt aber genauso Studien, die das Gegenteil herausfinden. Andere methodische Ansätze dahinter. Aber hier gab es dann eine Studie aus Karlsruhe, die das auch versucht haben, auf unsere Grundwasserstände zu projizieren. Der Klimawandel wird mit plus 3 Grad, plus 2 Grad oder so Einzug halten. Was hat das für Konsequenzen für unsere Grundwasserkörper? Und die kommen zu einem ganz anderen Schluss. Unsere Grundwasserstände könnten demnach deutlich sinken. Also hier mein Punkt ist einfach, dass wir nicht genau wissen, in welche Richtung unsere Wasserressourcen sich in Deutschland entwickeln werden. Es kann weniger werden, es kann aber auch mehr werden. Wir müssten uns im Prinzip auf gewisse Szenarien vorbereiten, ja, auf gewisse trockene Szenarien durchaus. Ein kleiner Exkurs, aktuelle Beobachtungen aus Hessen. Ich weiß nicht, vielleicht lesen die einen oder anderen manchmal den wasserwirtschaftlichen Monatsbericht Hessen. Aber sehr spannend finde ich dort die Niederschlagsverhältnisse, die wir aktuell sehen. Oktober, November und auch der Dezember waren deutlich feuchter als im langjährigen Mittel. Und das hat erstmal eine positive Wirkung auf unsere Grundwasserkörper. Seit 2018 haben wir ja durchaus eine Dürresituation und ein Defizit in den Grundwasserständen, die sich bis heute hindurchpausen. Und man kann sehen, mit 2018, dieser sehr starken Dürresituation, hat sich der Anteil der sehr niedrigen Grundwassermessstellen erhöht und ist seitdem nicht wieder kompensiert worden. Also selbst in den Wintern, die auch mal feuchter waren, konnten wir diesen Stand nicht zurückfahren, ist weiterhin dieses 2018er Defizit sichtbar. Und mit diesen sehr regenreichen Monaten hier kommen wir erstmalig wieder in eine Region, wo wir das Defizit aus 2018 vollständig ausgleichen könnten. Da bin ich gespannt auf die nächsten Berichte, ob das sich tatsächlich so auch weiter verhält. Das ist erstmal eine positive Nachricht, neben diesen Hochwasserereignissen, die natürlich uns ansonsten weiterhin in Hessen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt momentan umtreiben. Hochwasser. Neben dieser Wasserknappheit oder dieser möglicherweise wasserknappen Situation in Zukunft spielen Hochwasser immer eine stärkere Rolle. Sie erinnern sich sicherlich an 2021 und das Ahrtal-Hochwasser, katastrophales Ereignis, was durchaus auch mit einem sehr starken Niederschlagsereignis einherging. Es waren über 100 Millimeter am Tag, die da gefallen sind, exorbitant hohe Mengen, die dann über dieses sehr schmale, sehr enge Tal hinweggezogen sind. Und es gibt Publikationen, die können auch zeigen, dass das durchaus wahrscheinlicher geworden ist mit dem Klimawandel, der jetzt schon eingetreten ist. Mein Punkt hier ist aber, dass auch der Mensch und seine Siedlungsweise zu der katastrophalen Ausprägung eines Hochwasserereignisses beitragen können. Und 1910 gab es ein ähnliches Hochwasserereignis in ähnlichem Ausmaß mit diesem Schadensbild hier. Das ist meines Wissens nach so ein Eisenbahntunnel gewesen. Und der war damals schon ein präferierter Fließweg für die Ahr. Da hat die Ahr so einen kleinen Bypass genommen und konnte deswegen die Hochwasserwelle insgesamt noch erhöhen. Wir haben offensichtlich nicht viel daraus gelernt, denn dieser Tunnel wurde wieder aufgebaut und zack, wir haben 2021 ein ähnliches Ereignis mit dem gleichen Schadensbild. Ja? Also die Art und Weise, wie wir mit solchen Ereignissen umgehen, was wir daraus lernen, hat Konsequenzen dafür, wie katastrophal das nächste Ereignis letztlich werden könnte. Man hätte auch andere Schlussfolgerungen daraus ziehen können und es irgendwie umbauen können, um dieses Schadensbild nicht wieder entstehen zu lassen. Das heißt, der Mensch und seine Siedlungsaktivität tragen auch dazu bei, dass solche Hochwasserereignisse tatsächlich zu Katastrophen werden können. Auch damit müssen wir uns im Wassermanagement heute auseinandersetzen. Verschmutzung ist ein spannendes Thema, denn wir haben nicht nur Nitratwerte im Grundwasser, die zu hoch sind, sondern auch solche Ereignisse wie 2022 in der Oder, vielleicht erinnern Sie sich, das Fischsterben in der Oder, tote Fische auf dem ganzen Fluss, niemand wusste, woran es lag. Es gab dann Erhebungen in Polen, Studien, die gemacht wurden, auch in Deutschland. Und es scheint so zu sein, dass sich aufgrund der Niedrigwassersituation, also wieder eine Knappheitssituation, Salze aufkonzentrieren konnten, die dann zu Algenwachstum führten und diese Algen haben letztlich dann die Fische getötet. Und das ist eine Situation, wo auch wieder viele Faktoren zusammenkamen, tatsächlich wasserknappe Situationen, aber auch Salzeinleitungen in den Fluss, die ansonsten nicht aufgefallen wären bei viel Wasser im Fluss, aber jetzt bei so einer Niedrigwassersituation haben sie dann solche katastrophalen Auswirkungen erzeugt. Also auch hier führen wieder menschliche, möglicherweise industrielle Aktivitäten dazu, in Kombination mit hydrologischen Situationen, dass so eine katastrophale Situation entstehen kann. Also auch mit Verschmutzungssituationen solcher akuter Natur müssen wir uns in Zukunft auseinandersetzen. Gewerbeindustrie ist auch ein sehr spannendes Thema. Ich komme gerade aus Frankfurt, hatte dort gerade ein Seminar mit meinen Studierenden und wir haben genau über diese Situation gesprochen. Gewerbeindustrie, Wassernutzung, sind das sozusagen signifikante Wassermengen, die da entnommen werden und hat das Konsequenzen für unsere Trinkwasserversorgung, haben wir diskutiert. Es gibt in Deutschland schöne Beispiele dafür, wo das regional tatsächlich zu Problemen führen kann. Beispielsweise Coca-Cola. Im Raum Lüneburg sollte ein Brunnen gebohrt werden für eine Mineralwasserherstellung, meine ich. Es gab Bürgerproteste und letztlich wurde diese Brunnenbohrung doch wieder abgesagt. Im Saarland, ich arbeite gerade im Saarland in einem Projekt, gibt es die Diskussion um Batteriezellfabriken, die angesiedelt werden sollen, die auch große Wassermengen entnehmen sollen. Und die Frage ist, ist das sinnvoll, in möglicherweise wasserknappen Regionen Industrien anzusiedeln, die so wasserintensiv sind? Stichwort vielleicht auch Tesla in Brandenburg. Macht das Sinn? Sind das regionale Probleme oder gibt es da doch auch ein Muster, dass wir doch mit unseren Wasserressourcen nicht so sorgsam umgehen, wie es doch auch sein sollte? Das nächste Beispiel wäre die Landwirtschaft einfach. In Deutschland haben wir eigentlich keinen großen landwirtschaftlichen Bewässerungsbedarf. Es gibt so ein paar Ausnahmen, durchaus auch das Hessische Ried hier in der Region wird viel bewässert. In Niedersachsen wird viel bewässert, aber insgesamt vergleichsweise wenig Bewässerungswasser brauchen wir in Deutschland. Allerdings 2018 war es so trocken, dass einige Feldfrüchte hier massive Ernteeinbußen verzeichneten. Sie sehen den Körnermais -46% im Vergleich zu einer normalen Ernte. Das sind schon massive Einbußen, die die Landwirtinnen und Landwirte da hinnehmen mussten. Und die Frage ist, wie kann man sowas eigentlich kompensieren? Hier war es der Wassermangel, der dazu führte. Wir müssen also Wasser herschaffen, offensichtlich. Und es gibt Studien, die, ist das sinnvoll, in möglicherweise wasserknappen Regionen Industrien anzusiedeln, die so wasserintensiv sind, auch zeigen, wie stark der Bewässerungswasserbedarf in der Landwirtschaft in Deutschland steigen könnte. Heute erstmal noch regional sehr stark begrenzt und kein großes Thema, aber es gibt durchaus Ansätze oder Hinweise dazu, dass es unter anderem in Ostdeutschland, aber auch durchaus in der Mitte Deutschlands zu einem größeren Bewässerungswasserbedarf kommen könnte, um einfach unsere Erträge zu stabilisieren und gegenüber solchen wasserknappen Situationen zu wappnen. Und dann entsteht plötzlich ein ganz neuer Konkurrent für die Trinkwasserversorgung und für die Industriewassernutzung. Damit müssen wir uns, glaube ich, auch stärker auseinandersetzen, welche Möglichkeiten, welche Gefahren darin bestehen. Und was wir nicht vergessen dürfen, Wassernutzung ist kein statisches Konstrukt. Wir nutzen Wasser privat, im Haushalt, zu Hause, aber die verändert sich. Die ist fortwährender Veränderung unterworfen. Wir nutzen in Deutschland momentan in etwa 20 Milliarden Kubikmeter Wasser. Großteil davon für die Kühlung unserer Kraftwerke. Dann etwa ein Drittel für die häusliche Nutzung, die öffentliche Trinkwasserversorgung und ein weiteres Drittel in etwa für den Bergbau und das verarbeitende Gewerbe. 20 Milliarden, damit Sie dann mal eine Vorstellung bekommen, ist etwa so viel wie 42% des Bodensees. Also diesen Inhalt entnehmen wir im Prinzip in Deutschland vorrangig aus dem Grundwasser für unsere Zwecke. Man muss aber auch sagen, dass diese Menge an Wasser, die wir entnommen haben, dramatisch zurückgegangen ist seit Anfang der 90er Jahre. 46,3 Milliarden Kubikmeter noch in den 90er Jahren, heute sind wir bei den 20. Das ist vorrangig auf die Effizienzgewinne in der Kraftwerkskühlung zurückzuführen, auf die Schließung von Kraftwerken und auf die Effizienzgewinne, die darin liegen. Das heißt, wir haben unseren Wasserkonsum schon deutlich eingeschränkt und deutlich besser gemacht. Wenn wir zu uns nach Hause schauen, für das Baden, Duschen, für die Körperpflege brauchen wir 36% unseres Wassers. Toilettenspülung vielleicht nochmal so grob ein Drittel und der Rest dann für das Händewaschen. Kleingewerbeanteil ist wieder auch mit reingerechnet. Und in Summe liegen wir da bei 120 bis 130 Liter pro Person pro Tag. Das ist schon ein guter Wert. Ob das noch weiter runtergehen kann, wird die Zukunft zeigen. Wahrscheinlich nur über Wiederverwendungstechniken sicherlich. Wir haben damals eine Studie gemacht, 2021, zum Effekt von Corona, der uns ungewollt eigentlich neue Handlungsmuster aufgedrückt hat. Da haben wir eine Region untersucht vor den Toren Hamburgs. Eher ein Raum, wo viel gewohnt wird und nicht viel gearbeitet wird letztlich. Die meisten Menschen arbeiten da in Hamburg und pendeln deswegen immer aus der Stadt heraus. Und vor Corona hatte man so einen ganz klassischen Tagesgang hier von nachts 0 Uhr. Dann kommt hier der morgendliche Peak, wo die Menschen aufstehen, duschen und ihr Essen machen. Und der abendliche Peak nochmal. Das war so ein ganz klassisches Bild. Und seitdem dann Corona Einzug gehalten hat, in der ersten Welle der Lockdowns, hat sich das im Muster nicht verändert, aber die Ausschläge sind einfach deutlich größer geworden. Deutlich mehr Wasser wird hier am Morgen entnommen und auch am Abend ist der abendliche Peak deutlich angestiegen. Und wenn Sie das mal vergleichen, wir sind hier bei 250 Kubikmeter und hier sehen Sie gleich, das sind wir bei 500 oder sowas. Also es ist eine Verdopplung der Wasserabgabe während Corona. Es ist tatsächlich dann auch der Fall, die Menschen sind später aufgestanden. Der morgendliche Peak ist später entstanden, als früher der Fall war. Können wir uns sicherlich alle gut vorstellen. Wir haben danach gefragt, woran das lag. Also die Menschen sagen, ja, sie waren häufiger zu Hause notwendigerweise. Homeoffice, Homeschooling war damals die Regel. Und ich meine, immerhin das Homeoffice hat es eigentlich bis heute überdauert. Auch ich bin 2 Tage in der Woche im Homeoffice und verbrauche mein Wasser daheim und nicht auf der Arbeit. Das heißt, hier haben sich Praktiken etabliert, die von vielen von uns, wenn möglich und wenn man es möchte, auch beibehalten werden. Und das hat Konsequenzen für die Wasserversorger, die ja eigentlich auf was ganz anderes ausgelegt waren. Ein kleines Zwischenfazit zu den Herausforderungen im Wassermanagement, die ich aktuell so sehe. Also die Wasserextreme, nennen wir sie Dürre, Hochwasser oder auch Verschmutzung, sind aktuell unsere zentralen Herausforderungen im Wassermanagement. Die können durchaus häufiger auftreten mit den Wirkungen des Klimawandels. Das müssen wir uns anschauen. Letztlich entwickeln sich daraus auch Konkurrenzen zwischen der Trinkwasserversorgung und der Landwirtschaft sowie der Industrie und dem Gewerbe. Und gerade die Landwirtschaft ist, finde ich, die große Unbekannte, wie die sich entwickeln könnte. Wir gehen davon aus, man kann durchaus auch effizienter bewässern oder auch andere Fruchtfolgen anbauen, die weniger wasserintensiv sind. Aber es ist die Frage, ob wir als Konsumentinnen und Konsumenten diese Früchte dann auch entsprechend konsumieren möchten. Also da ist die Landwirtschaft auch in gewissen Zwängen, die nicht klar absehbar sind. Also das ist eine große Unbekannte an der Stelle. Und unsere Wassernutzungen, unsere persönlichen, sind auch, wie ich schon sagte, kontinuierlichen Veränderungen unterworfen. Und die Frage ist, welche Nutzungsmuster kommen in Zukunft auf uns zu? Also einige von uns haben vielleicht Regenwasser daheim für die Gartenbewässerung nutzen wir. Wenige von uns benutzen Grauwasser in Quartieren in der Stadt, wo kleine Grauwasseraufbereitungsanlagen stehen, um dann vielleicht auch das Toilettenspülwasser mit Abwasser zu beschicken. Also all das sind Möglichkeiten, die wir auch am Institut für sozialökologische Forschung beforschen. Meine Kolleginnen und Kollegen befassen sich damit. Aber diese Techniken sind weiterhin in den Kinderschuhen und noch nicht großskalig ausgerollt. Da liege sicherlich noch Potenzial drin. Ich komme zu meinem zweiten Kapitel, Transdisziplinarität. Wie machen wir das überhaupt? Was für eine Art der Forschung ist das, vielleicht auch im Unterschied zu einer stärker disziplinär ausgerichteten Forschung? Transdisziplinäre Forschung. Wir sagen, es gibt die disziplinäre Forschung. In dieser werden wir ausgebildet an den Universitäten, Physik, Mathematik, Geografie. Wir sprechen von Multidisziplinarität, wenn es unterschiedliche wissenschaftliche Disziplinen gibt, die an ähnlichen Themen arbeiten. Sei es zum Beispiel der Klimawandel. Die Physik schaut sich das an, die Meteorologie schaut sich das an und die Geografie auch. Arbeiten diese Disziplinen unter einem gemeinsamen Dach zusammen, beispielsweise im Rahmen des IPCC, wo es klar ist, okay, die Meteorologie liefert diese Erkenntnisse und die Gesellschaftswissenschaften greifen diese auf, um bestimmte Vulnerabilitäten innerhalb der Gesellschaft zu analysieren, dann würden wir das als interdisziplinär bezeichnen. Wenn es also einen bestimmten Framework gibt, der diese Disziplinen zusammenfasst. Und Transdisziplinarität wäre dann der Schritt, wenn wir nicht nur innerhalb der Wissenschaft bleiben, sondern auch mit Praxisakteuren sprechen, mit Wasserversorgern, mit Ämtern, um dort die Problemlagen abzugreifen und explizit in den Forschungsprozess zu integrieren. Das sieht dann idealtypisch so aus, auch das schaffen wir nicht immer, aber wir versuchen uns diesem idealtypischen Verlauf anzunähern. Wenn wir ein Projekt starten, dann versuchen wir immer mit unseren Praxisakteuren, Stakeholder nennt man sie ja dann, die gesellschaftlichen und die wissenschaftlichen Probleme irgendwo zusammenzubringen und dann eine gemeinsame Forschungsfrage zu entwickeln. Hat man das geschafft, steigen wir ein in die Produktion neuen Wissens, in Anführungsstrichen, dann arbeiten die Disziplinen los. Ich bin Geograf, ich mache meine Wasserbedarfsprognosen beispielsweise. Meine Kollegin ist Sozialwissenschaftlerin, sie macht dann ihre sozialwissenschaftlichen Fragestellungen und generiert dadurch neues Wissen. Am Ende versuchen wir, dieses Wissen wieder zu integrieren, sodass sowohl die Praxisseite als auch die wissenschaftliche Seite daraus Erkenntnisse mitnimmt, in ihre jeweiligen Diskurse einträgt und wir wieder ein neues Problemverständnis generieren können. Das wäre jetzt so ein transdisziplinärer Forschungsprozess, idealtypisch, wie gesagt, dem wir uns versuchen anzunähern. Das heißt, wir arbeiten mit solchen Stakeholdern. Das ist im Prinzip so ein Must-Have in unseren Projekten, würde ich mal sagen. Das heißt, wir haben Workshop-Serien, die wir mit unseren Partnern machen. Beispielsweise hier, wir erarbeiten erstmal die Herausforderungen mit den Wasserversorgern, mit den Ämtern, um gemeinsame Forschungsziele zu definieren. Versuchen dann die ganzen Kontextvariablen, Klimawandel, Demografie, zu analysieren, zu schauen, was sind relevante Szenarien auch für diese Akteure, sowohl für uns wissenschaftlich, mit denen wir Paper publizieren können, als auch für die Praxisakteure, mit denen sie dann Maßnahmen umsetzen können. Und am Ende gibt es auch meistens gutes Essen, zumindest wenn wir die Workshops organisieren, dann haben wir da einen Einfluss drauf. So sieht unsere Forschung aus, neben der disziplinären, die wir dann natürlich auch machen. Und ganz aktuell arbeite ich in einer Nachwuchsforschungsgruppe mit meinen 5 Kolleginnen an dem Thema Grundwassermanagement in Europa, Wassermanagement insgesamt. Und Sie sehen schon, wir sind ein relativ interdisziplinäres Team. Eine Grundwasserökologin ist mit an Bord, physische Geografie, europäische Ethnologie, Humangeografie. Wir versuchen also diese Grundwasserproblematik aus ganz unterschiedlichen Seiten und Sichten zu beleuchten, gemeinsam mit unseren Stakeholdern vor Ort, um dann halt anwendungsorientierte Lösungen präsentieren zu können. Da fehlen auch noch ganz viele Disziplinen. Man hätte auch über Ökonomie beispielsweise nachdenken können, aber irgendwo sind wir da auch bisschen eingeschränkt an der Stelle, finanziell. Dann komme ich schon zu meinem Hauptthema, möchte ich mal sagen, die Telekopplungen, die Fernwirkungen, um die es mir eigentlich geht. Fernwirkungen in Europa, die wir uns näher anschauen. Also ein kurzer theoretischer Abriss dieses Konzeptes, 2013 entworfen, mit einer Referenz in Richtung Telekonnektion. Vielleicht ist das ein Begriff, den Sie schon mal gehört haben. Telekonnektion, eine Verbindung, eine Fernwirkung im natürlichen System, Stichwort Pazifiktemperatur, El Niño-Ereignisse, die an anderer Stelle des Globus zu Veränderungen, unter anderem auch des Wasserhaushalts, führen. Globalisierung könnte man als Fernwirkung im gesellschaftlichen System verstehen. Es werden Güter an einem Ort produziert, an einem anderen konsumiert. Das wäre Globalisierung. Und Telekopplungen gehen davon aus, dass wir hier jetzt an dieser Stelle sozialökologische Systeme vorfinden, die mit anderen sozialökologischen Systemen an einem anderen Ort durch sogenannte Flows gekoppelt sind. Ja, also die Mensch-Umwelt-Interaktion an einem Ort ist gekoppelt an die Mensch-Umwelt-Interaktion an einem anderen Ort. 2013 wurde das veröffentlicht. Die Idee ist hier, es gibt sogenannte sendende Systeme, sendende sozial-ökologische Systeme, die in Richtung der empfangenden Systeme bestimmte Flows schicken. Diese Flows können Energie sein, kann Information sein, kann Materie sein. Und so verbinden sich diese Dinge erstmal miteinander. Interessant wird es dann, wenn wir schauen, was für Spillover-Effekte hat das? Welche nicht intendierten Folgewirkungen an anderen Orten entstehen aus dieser initialen Kopplung von zwei Systemen? Das ist so der theoretische Grundgedanke darin, den wir sehr spannend finden, um unsere Wasserprobleme heute mal damit zu beleuchten. Es gab seitdem etliche Studien und es tritt oft der Term Trade auf. Also mit Handelsstatistiken kann man natürlich sehr, sehr schön Flüsse darstellen. Güter werden von A nach B transportiert. Das sind alles sehr, sehr stark quantitative Studien, die Handelsstatistiken auswerten und sagen, gut, hier der Ort in China ist mit dem in Südamerika gekoppelt, weil dort so viel konsumiert wird. Das sind erste interessante Ansätze, aber es findet wenig Auseinandersetzung eigentlich mit den tatsächlichen sozialökologischen Bedingungen vor Ort statt. Und wir sind deswegen hingegangen und wollten an der Stelle mit unserem interdisziplinären Blick da nochmal ein bisschen was scharf stellen. Wie sehen die Mechanismen vor Ort eigentlich auf, die zu so einer Kopplung führen? Und wir haben initial dann erstmal diese verschiedenen Fernwirkungen hier in Europa in Richtung Wasser aufgemacht. Beispielsweise, dass es einen Wirtschaftsdüngerhandel gibt zwischen den Niederlanden und Deutschland. Auch in den Niederlanden findet viel Viehwirtschaft statt. Da fällt einiges an Wirtschaftsdünger an, Gülle sozusagen, die nach Norddeutschland exportiert wird. Also deutsche Landwirtinnen und Landwirte kaufen die Gülle aus den Niederlanden und packen die auf ihre Felder, weil sie sozusagen auf dem Papier in Osteuropa Flächen zukaufen und damit ihre auszubringende Güllemenge erhöhen. Ganz interessanter Mechanismus. So koppeln wir also die Situation in den Niederlanden mit jenen in Osteuropa mit Konsequenzen in Deutschland. Das ist so ein Fall, den man sich anschauen könnte. Der virtuelle Wasserhandel. Die Gemüseproduktion in Spanien, in den Gewächshäusern mit der Bewässerung und dem Konsum dieser Güter in Mitteleuropa. Hier ganz im Osten Textilproduktion in Osteuropa, die Wirkungen, die die Textilproduktion auf die Wasserkörper hat und natürlich wieder Konsum in Zentraleuropa. Was ich mit Ihnen heute besprechen möchte, ist die Fernwasserversorgung. Das finde ich eigentlich ein sehr spannendes Thema. Haben wir einige Systeme auch in Deutschland und als zweites dann die Tourismussituation, vor allem in Kroatien. Wir als Touristinnen und Touristen fahren nach Kroatien und haben dann eine schöne Zeit und verbrauchen dort das Wasser. Auf diese beiden Themen möchte ich ganz gerne noch eingehen. Fernwassersysteme und ihre Effekte. Und wenn man sich das mal anschaut, aktuell werden 14% der gesamten Wasserentnahme, die wir auf den Kontinenten haben, durch solche Megasysteme geschickt. Wenn all diese Dinge hier in die Tat umgesetzt werden, wird natürlich niemals so passieren, aber dann wären wir bei in etwa der Hälfte der Wassermenge, die wir als Menschen an Land entnehmen, wird dann durch solche Megaleitungen von A nach B verschickt. Also das sind schon extreme Ausmaße, extreme Mengen an Wasser, die dort von A nach B geschickt werden könnten. Natürlich mit Konsequenzen für die Hydrologie, für die Ökosysteme und auch für die Menschen. Beispiel China ist vielleicht das beeindruckendste Beispiel momentan, das Süd-Nord-Wassertransferprojekt. Dort gibt es den sehr bevölkerungsreichen Norden mit Peking und anderen Städten in der Region, aber relativ trocken. Deswegen baut man aktuell weiterhin noch daran, große Kanäle und Pipelines zu bauen, um Wasser aus dem Süden heranzuschaffen. Vor allem für die Trinkwasserversorgung, aber auch Landwirtschaft und Industrie sollen davon profitieren. Extreme Zahlen. 1000 Kilometer Distanzen werden da überbrückt. 25 Milliarden Kubikmeter Wasser pro Jahr. Und wir erinnern uns, in Deutschland entnehmen wir gerade 20 Milliarden Kubikmeter. Das heißt, mehr als Deutschland wird komplett dort in China durch die Kanäle und durch die Pipelines geschickt. Das sind schon extreme Wassermengen, die da transferiert werden. Aber man darf nicht vergessen, ich weiß nicht, wie präsent Ihnen das ist, aber in Deutschland gibt es auch etliche Fernleitungen. Und nicht erst seit gestern, sondern auch schon zu Zeiten der Römer wurde Köln beispielsweise über Fernleitungen versorgt. Es gab da die Eifelleitung, etwa 100 Kilometer lang war die, 20.000 Kubikmeter pro Tag. Ist auch schon nicht schlecht. Nette Aquädukte damals entstanden. Und heute sieht das dann so aus. Die größte Fernwasserversorgungsinfrastruktur, die wir haben, die Bodensee-Wasserversorgung, entnehmen hier unten am Bodensee das Wasser, schicken es dann durch verschiedene Pipelines in einen Großteil von Baden-Württemberg mittlerweile. Ursprünglich eigentlich nur geplant, um Stuttgart, den Großraum Stuttgart zu versorgen. Hat sich dann aber doch durchaus weiter verästelt. Und das vor dem Hintergrund, dass eigentlich laut Wasserhaushaltsgesetz eine ortsnahe Wasserversorgung zu präferieren ist in Deutschland. Ortsnah ist nicht gleichbedeutend mit örtlich. Man muss es also nicht unter den eigenen Füßen wegholen. Wäre schön, aber muss nicht sein. Ortsnah ist dann doch ein deutlich dehnbarer Begriff an der Stelle. Ausnahmen sind möglich durch chronischen Wassermangel. Wahrscheinlich kann man Stuttgart dazu zählen. Oder ungünstige hydrogeologische Verhältnisse. Auch das ist in diesen Karstregionen sicherlich der Fall. Aber solche Leitungen gibt es mittlerweile in Deutschland viele. Man spricht in etwa ab 30 bis 50 Kilometern Leitungslänge von Fernwasserleitungen. Also auch Frankfurt versorgt sich sozusagen über eine Fernleitung aus dem Vogelsberg. Und mittlerweile 21 Millionen Menschen in Deutschland über Fernwasser versorgt. Das war mir auch neu, als ich diese Zahl zum ersten Mal gesehen habe. Wir arbeiten gerade daran, eine Datenbank aufzubauen, um all diese Fernleitungen einfach mal systematisch zu erfassen. Wo liegen die? Was würden wir als Fernleitungen klassifizieren? Und das ist der aktuelle Arbeitsstand. Und das trifft eigentlich ganz gut zu. Hier ist der Großraum Stuttgart, aber auch Frankfurt, aber auch München versorgt sich eigentlich aus dem Voralpenland mit Wasser. Das passt schon alles recht gut. Es gibt also etliche Fernwasserleitungen in Deutschland bereits. Und es sind eher technische Fragen dann, aber es sind ganz neue technische Anforderungen an solche Systeme. Druckmanagement, Verweilzeiten bei Leitungen mit 1,5 Metern Durchmessern ist das doch anders als in so einem Siedlungswassernetz, nehme ich an. Es ergeben sich interessante Fragen in Richtung Versorgungssicherheit. Ist es eigentlich gut, wenn ich mich jetzt an so eine 1,5 Meter Durchmesserleitung hänge und meine Brunnen dann selbst stilllege? Ist das eine gute Entscheidung oder eher eine schlechte Entscheidung? Es entstehen an der Stelle natürlich künstliche Flüsse. Ich schaffe Wasser von A nach B. Das ist auch ein Vektor für invasive Arten, sich möglicherweise auszubreiten. Also alles sehr, sehr aktuelle und interessante Fragen. Und häufig ist das letztlich mit Konflikten zwischen Stadt und Land verbunden. Man sieht das ja, Frankfurt-Vogelsberg, München-Mangfalltal, Hamburg und Umland sind alles die Konflikte, die man kennt, die alle mit diesen Systemen irgendwo zusammenhängen. Wir selbst arbeiten in unserer Nachwuchsforschungsgruppe in Sachsen-Anhalt momentan. Ich sprach eben die Talsperre Kelbra an. In Sangerhausen sind wir da unterwegs. Das ist südlich des Harzes mit der Rapode-Talsperre, einer der größten Talsperren in Deutschland, die wir haben. Gibt es jetzt hier mittlerweile seit der Nachkriegszeit eigentlich ein großes Fernleitungssystem. Diese Fernleitung entnimmt hier aus der Elbe Wasser und aus der Rapode-Talsperre und schickt es erstmal nach Leipzig und Halle und mittlerweile aber auch an ganz viele anderen Kommunen in der Region. Wir arbeiten in Sangerhausen, weil dort die qualitativen Beeinträchtigungen der Grundwasserkörper immer stärker wurden. Nitrat, Stichwort Landwirtschaft, aber auch Uran, geogene Uranbelastung ist dort ein Problem. Also dass es einen sehr intensiven öffentlichen Diskurs darüber gab, welches Wasser möchten wir denn jetzt eigentlich trinken? Also es ging hoch her, auch in der Presse. Man möchte nicht das nuklear verseuchte Wasser trinken sozusagen, so hat man das dann formuliert. Also war eine sehr große Vorbehalte gegenüber der lokalen Wasserreserven spürbar. Und man hat sich dann dazu entschieden, sich anzuschließen an diese Fernwasserversorgungssystematik, die auch relativ nah da in der Region lag. Also man musste wirklich nur 8, 9 bis 10 Kilometer neue Leitungslänge bauen und dann war man schon an diesem großen Leitungssystem angeschlossen. Das hat man dann gemacht und jetzt bekommt man das Wasser aus der Rapode-Talsperre. Wir haben uns das dann mal angesehen, wie diese große Fernwasserinfrastruktur entstanden ist. Und es kommt aus der Nachkriegszeit in der DDR letztlich. Wuchsen diese Städte Halle, Leipzig, Bitterfeld sowohl bevölkerungstechnisch als auch wirtschaftlich extrem stark, hatten dann Probleme mit der Saale, die dann schlechte Wasserqualität hatte, konnte man nicht so richtig für die Trinkwasserversorgung nutzen. Deswegen hat man am Ende sich politisch auch dazu durchgerungen, die Rapode zu bauen und diese Städte anzuschließen. Und seitdem ist die abgegebene Wassermenge eigentlich dann stetig angestiegen, bis wir dann in Richtung der Wiedervereinigung kommen und dann die ganzen Folgen eintraten mit Bevölkerungsschwund, wirtschaftlicher Einbruch etc. Damit ist auch die abgegebene Wassermenge an diese großen Städte Leipzig, Halle, Bitterfeld eingebrochen. Und der Betreiber hat neue Wege gesucht, um dennoch weiterhin agieren zu können. Und dann hat man halt die Strategie gewechselt und ist in die Ansprache neuer Kunden gegangen. Nicht mehr nur die großen Städte, sondern auch die kleineren Kommunen haben dann plötzlich Fernwasser erhalten. Es gibt auch eigene Logiken in diesen kleinen Kommunen. Wie ich schon sagte, Sangerhausen wollte das auch selber. Es ist jetzt nicht nur, dass das Unternehmen, das Fernwasserunternehmen dort dann die Kunden angesprochen hat, sondern es existieren auch Mechanismen in diesen kleinen Kommunen, die weg von eigenen Ressourcen hin zu einer zentralisierten Ressource geführt haben. Und das ist letztlich dann sicherlich auch in Baden-Württemberg dann passiert, dass immer kleinere Kommunen sich an solche großen Mega-Infrastrukturen angeschlossen haben. Wir haben versucht, das so ein bisschen mit Rückkopplungsschleifen zu verdeutlichen, was da am Ende passiert ist. Sie sehen hier wieder, auch in der Telekopplungslogik, dieses sendende System, aus dem Wasser exportiert wird. Das wäre dann der Harz und die Talsperre oder auch die Elbe. Da gibt es verschiedene Loops, so nennen wir das, die kausal dazu führen, dass Wasser exportiert werden möchte. Ja, beispielsweise der Business Loop sozusagen. Dieser Betreiber ist letztlich ein Unternehmen, getragen von den Städten selbst, aber die möchten natürlich Gewinne oder beziehungsweise Ausschüttungen an ihre Anteilseigner erwirtschaften. Und deswegen haben sie ein Interesse daran, die Anzahl der Kunden zu erhöhen, um mehr Wasser zu exportieren. Es gibt noch ein paar andere kausale Zusammenhänge an der Stelle, die in diesem sendenden System greifen. In dem Receiving System, in dem empfangenden System von Halle Leipzig-Bitterfeld damals, gab es beispielsweise diesen Verschmutzungsloop, hatte ich schon angesprochen, die Saale, immer schlechtere Wasserqualität, konnte man nicht mehr nutzen. Deswegen gab es hier eine Incentive, tatsächlich Wasser zu importieren. Und so hat man sich am Ende gefunden. Es entstand diese große Infrastruktur, auch politisch so gewollt, sodass dann, nennen wir das, ein Lock-in entstand sozusagen. Man hat diese große Infrastruktur gebaut. Die Städte waren selbst Anteilseigner dieses Unternehmens und hatten Interesse, dass das weiterhin besteht, dass sie natürlich auch weiterhin Wasser liefern und bekommen. Sodass das dann ein relativ starres System geworden ist mit dem Export und dem Import von Wasser. Und Sangerhausen und diese kleinen Kommunen, die wir auch in Baden-Württemberg sehen, die begreifen wir eigentlich als solche Spillover-Systeme. Solche nicht intendierten Systeme. Niemand wollte an Sangerhausen ursprünglich aus der Rapode Wasser liefern. Ja, das ist ein Effekt, der jetzt entstanden ist, weil die Infrastruktur dort liegt, weil sie zugänglich ist und weil es so lokale Entwicklungen gibt, die bewirkt haben, dass man sich gerne anschließen möchte. Es gibt Sangerhausen oder der Landkreis Mansfeld-Südharz insgesamt, ist eher ein schrumpfender Landkreis, weniger Menschen in Zukunft, zieht vor allem die jüngere Bevölkerung weg. Und das macht es natürlich teurer, eigene Gewinnungsanlagen zu betreiben, dann macht es irgendwo Sinn, Wasser zuzukaufen. Also da gibt es halt auch dann lokale Entwicklungen, die dazu führen, dass hier auch Wasser importiert wird, aber ursprünglich eigentlich nicht intendiert über diese große Infrastruktur. Eine Masterstudentin hier von der TU Darmstadt, die hat uns da unterstützt. Sie hat nämlich die Rapode-Talsperre, hat sie modelliert, wie der Klimawandel auf diese Talsperre einwirken könnte. Und ihre Ergebnisse, sie hat das mit so einer Software gemacht, WEEP nennt die sich, und hat dann herausgefunden, okay, unter einem schwachen Klimawandel, da ist es wahrscheinlich, dass die Füllstände nicht dramatisch einbrechen sollten, aber unter einem starken Klimawandel durchaus man mit sinkenden Füllständen der Rapode rechnen müsste. Und das ist natürlich jetzt die Frage, gut, jetzt hat man sich als Sangerhausen an diese große Infrastruktur angeschlossen, an die sichere Rapode möglicherweise, aber vielleicht ist die gar nicht so unglaublich sicher, wie man sich das so vorstellte. Vor Ort machen wir halt so einen transdisziplinären Forschungsprozess. Wir entwickeln also mit der Kommune, mit dem Wasserversorger, mit den Ämtern dort Strategien, um mit dieser neuen Situation umzugehen. Man hat keine eigenen Gewinnungsanlagen langfristig mehr, sondern hängt nur noch an dieser großen Leitung. Macht das eigentlich Sinn? Oder sollte man vielleicht doch auch noch eigene Versorgungsinfrastrukturen betreiben, um eine gewisse Resilienz zu ermöglichen? Wir versuchen, Grundwasserquantitäts- und Qualitätsziele zu definieren für unterschiedliche Regionen. Was macht man eigentlich im Notfall? Also all sowas diskutieren wir und versuchen, da so ein Maßnahmenpaket aufzustellen, um auch die Kommune an der Stelle zu unterstützen. Auch hier nochmal ein kurzes Zwischenfazit für die Telekopplung in der Fernwassersystematik. Fernwassersysteme sind auch in der nationalen Wasserstrategie Deutschlands eine wichtige Komponente, werden als Klimaanpassungsstrategie gesehen und das sind sie durchaus, aber gerade mit so einer Telekopplungsbrille sehen wir, dass eigentlich nicht intendierte Effekte entstehen können im Hinblick auf die kleinen Kommunen, die sich dann dort anschließen. Ist das eigentlich eine Steigerung oder eine Verringerung ihrer Versorgungssicherheit, wenn man dann eigentlich die eigenen Brunnen abschaltet und sich vollständig auf so eine große Pipeline verlässt? Werden die Grundwasserkörper, die man ja ursprünglich genutzt hat in der Region, jetzt eigentlich besser oder schlechter geschützt? Ich nutze sie zwar quantitativ nicht mehr, ich entnehme dort kein Wasser mehr, aber dadurch fallen die Wasserschutzgebiete mittelfristig weg, sodass dann dort wieder ganz normale landwirtschaftliche Praktiken ausgeübt werden können. Schütze ich damit jetzt den Grundwasserkörper oder nicht? Und welche Folgen hat insgesamt diese weitere Zentralisierung der Wasserversorgung in Deutschland? Es werden immer mehr Menschen in Richtung Fernwasserversorgung angeschlossen. Das kann, wie gesagt, zur Klimaanpassung beitragen, kann aber auch negative Folgen haben. Und jetzt das letzte Thema, was ich mit Ihnen gerne besprechen möchte. Wir begeben uns nach Kroatien, beziehungsweise erstmal noch ein kurzer Literaturüberblick. Und ich war schon auch überrascht, wie wenig Literatur es zu diesem Thema eigentlich gibt. Also Tourismus und Wasserwirkung findet man tatsächlich nicht so ganz viel. Ganz interessant ist noch die Arbeit von Gößling. Die haben mal versucht, tatsächlich diese Wasservolumina zu quantifizieren, die von A nach B transferiert werden, wenn ich jetzt nach Kroatien reise für 2 Wochen und dort bleibe. Aber ansonsten findet man tatsächlich eher nur anekdotische Informationen, keine strukturierten Informationen, wie viel Wasser ich jetzt als Tourist irgendwo verwende. Und hier mal so ein anekdotisches Beispiel. Da liegen wir dann eher bei 465 Liter pro Tag, die wir verbrauchen. Und ein Großteil davon geht auch für die Bewässerung der ganzen Parkanlagen drauf. Toilettenspülung, Duschen ist klar und Swimmingpool muss natürlich im Hotel auch sein. Also da haben wir als Menschen schon einen deutlich höheren Wasserfußabdruck als allein zu Hause mit unseren 120 bis 130 Litern. Wenn wir das nochmal ein bisschen vergleichen, unterschiedliche Hotelkategorien, Luxushotel, normales Hotel und einfaches Hotel in Deutschland sogar, dann sehen wir auch hier, dass schon ein einfaches Hotel so leicht über der normalen häuslichen Nutzung liegt und es dann doch durchaus auch mal in die Richtung 600 Liter pro Person pro Tag gehen kann. Gibt es auch Studien für Kroatien dazu, wie unterschiedliche Sternekategorien da, wie viel Wasser ich da verwende, wenn ich dort bleibe. Insgesamt zwar abnehmend, aber vom Niveau her sind wir bei 300 Liter, hier immer noch bei 200 Liter, immer noch deutlich mehr als zu Hause. Und ein Beispiel jetzt mal von der Insel Krk. Das ist die größte Insel in Kroatien, wo jährlich einige hunderttausend Menschen Urlaub machen. Und das ist das Muster der Ankünfte. Das ist eine Zeitreihe hier von 2012 bis 2022. Und die Monate, Juli, August, September, sind so die Monate, in denen die meisten Touristen da runterkommen. 200.000 Ankünfte hier in der Spitzenzeit, 250.000. Und die Menschen kommen hauptsächlich aus Deutschland, aber auch Österreich, Slowenien, Italien und dann hier noch die osteuropäischen Länder, die noch da in geringen Teilen vertreten sind. Aber die meisten kommen tatsächlich aus Deutschland auf die Insel jedes Jahr. Und das schlägt sich auch im Wasserverbrauch nieder. Auch hier sehen Sie wieder eine Zeitreihe der täglichen Wasserabgabe des Versorgers auf der Insel. Und Sie können genau dieses saisonale Muster nachvollziehen. Im Winter eher so 4.000 bis 5.000 Kubikmeter pro Tag Abgabe. Das sind dann die Menschen, die wirklich dort wohnen und leben. Und in der Spitze dann 25.000 Kubikmeter pro Tag, die der Versorger abgeben muss. Das sind extreme Unterschiede, eine Verfünffachung der Abgabe. Damit müssen Sie erstmal als Versorger umgehen können. Normale Werte in Deutschland, wenn wir für Hamburg Studien machen beispielsweise, liegen wir so bei 1,5, ja, wenn wir den Winter mit dem Sommer vergleichen. Also eine Verfünffachung ist schon enorm. Es gibt aber sogar in Istrien, in Kroatien, noch höhere Werte an der Stelle. Und wir machen dann solche Wasserbedarfsprognosen, dann schauen wir uns also an, was sind die steuernden Variablen dieses Wasserbedarfs. Und da gibt es ganz interessante Zusammenhänge. Wenn Sie sich beispielsweise die Lufttemperatur anschauen, die wir draußen haben, die maximale Tagestemperatur, und das gegenüber der Wasserabgabe mal auftragen, dann sehen Sie einen exponentiellen Zusammenhang. Wenn wir Lufttemperaturen von über 25 Grad haben in Richtung 30 Grad, dann nimmt unser Wasserkonsum zu Hause extrem zu. Wir bewässern den Garten, wir gehen zweimal duschen, brauchen insgesamt mehr Wasser. Und das kann ein so eine erklärende Variable sein in solchen Wasserbedarfsmodellen, die wir konstruieren. Und auch das hat wieder eine Masterstudentin für uns gemacht. Sie hat solche statistischen Modelle gebaut, multiple lineare Regressionen, eventuell auch künstliche neuronale Netze, bin ich mir gerade nicht sicher, was sie da verwendet hat, wo sie versucht hat, diese Beobachtungen zu reproduzieren mit einem statistischen Modell. Das ist ihr ganz gut gelungen an der Stelle. Und so konnten wir halt Abschätzungen für die Zukunft machen, wenn wir annehmen, sodass Tourismussignal, die touristischen Ankünfte nehmen weiter zu, wie in den letzten Jahren, Corona ausgenommen. Ebenfalls, dann müssen wir mit einem dramatischen Anstieg der Wasserentnahme auf der Insel rechnen. Und das vor dem Hintergrund, dass der lokale Versorger eigentlich keine Ressourcen mehr hat dafür. Es gibt mittlerweile eine Fernleitung aufs Festland. Man kauft also Wasser zu vom Festland. Die Insel hat keine Ressourcen mehr, um weitere touristische Steigerungen abzufedern. Und auch hier machen wir dann wieder einen transdisziplinären Forschungsprozess. Wir arbeiten dort mit dem Wasserversorger zusammen, auch mit einer Hotelkette. Bin ich sehr froh drum, dass die mit dabei sind, um Strategien zu entwickeln, diese Wasserknappheit vor dem Hintergrund der möglichen Entwicklungen abzufedern. Und da entwickeln wir Maßnahmen wie beispielsweise alternative Wasserressourcen. Man kann durchaus über Meerwasserpools nachdenken. Das muss nicht immer Frischwasser sein. Regenwassernutzung ist eine wichtige Komponente. Bewusstseinsschaffung, aber auch Raumplanung. Sowas wie Airbnb gibt es auch dort. Das führt dazu, dass eigentlich niemand genau weiß, wie viele Touristen auf der Insel sind, weil viel über Airbnb so ein bisschen unter der Hand oder nicht statistisch erfasst werden kann. Auch da wünscht man sich Änderungen. Auch hier wieder eine Masterarbeit, die wir betreut haben. Da hat die Masterstudentin sich angeschaut, was kann eigentlich ein Hotel an Regenwasser sammeln und wie viel Wasser kann das Hotel damit kompensieren in Richtung Toilettenspülung. klassisches Setting. Wasser trifft auf das Dach auf, wird in einem Tank aufgesammelt und wird dann in Richtung der Toilettenspülung weiterverteilt. Sie hat berechnet, wie groß muss der Tank sein, wie viele Toiletten kann ich dadurch beschicken. Und es gibt total interessante Möglichkeiten der Regenwassernutzung. Also das ist auch was für zu Hause, für den Balkon. Ja, um die Pflanzen zu bewässern, muss man einfach nur die Auffangfläche irgendwie vergrößern. Da gibt es ganz nette Möglichkeiten, die architektonisch durchaus auch ansprechend sind. Und in Kroatien, in der Region mit Niederschlägen von über 1200 Millimetern, macht das Regenwassersammeln durchaus Sinn. Und in ihren Ergebnissen zeigt sich, dass man so einen 50.000 Liter Tank, ja, kann man nur noch einbuddeln, dann sieht man es nicht, dann kann man die Toilettenspülung für ein 25-Betten-Hotel dort vollständig kompensieren. Das ist machbar. Ja, bei so viel Niederschlag muss man das natürlich einmal investieren. Aber der Hotelbetreiber, mit dem wir da zusammenarbeiten, der ist durchaus auch interessiert an diesen Dingen. Und vielleicht können wir ihn noch dazu bewegen, das wirklich zu tun. Denn damit würde man auf jeden Fall einige tausend Liter an Frischwasser einsparen können. Das zweite Beispiel für Kroatien, das ist mein letztes Beispiel dann auch, auf das ich eingehen möchte, sind die ungeklärten Abwässer, die in den Plitvicer Seen entstehen. Kennen Sie vielleicht auch Nationalpark Plitvicer Seen? Äußerst schön, aber auch äußerst fragil. Und wir haben hier grob eine Distanz von 16 Kilometer bis zu der Quelle, um die es mir geht, und halt, sagen wir, 20 Kilometer bis zu der Stadt Bihać im Osten. Und es scheint so zu sein, dass die Entwicklung, die touristische Entwicklung in dieser Region entlang der Plitvicer Seen dazu geführt hat, dass viele Hotelanlagen entstanden sind, ohne diese wirklich an das Abwassersystem anzuschließen. Es gab also keine Abwasseraufreinigung an der Stelle, sondern eher nur Sickergruben oder halt, man nennt ihn, glaube ich, auch den 17. See, den 17. Plitvicer See. Das sind dann halt solche Einleitungen von Abwässer in der Region. Und in dieser Karstregion versickert dieses Wasser sehr, sehr schnell über Schlucklöcher und kommt dann nach 30 Tagen an dieser Quelle hier unten raus. Klokot heißt diese Quelle. Und diese Quelle wird für die Trinkwasserversorgung der Stadt Bihać verwendet. Gab es Studien dazu, Tracer-Studien, die nachgewiesen haben, dass Abwässer, die hier eingeleitet werden, dann irgendwann hier an dieser Quelle hier austreten. Und die Karstsysteme, wie immer, sehr, sehr schwierig zu mappen, aber große Höhlensysteme von einigen Metern Tiefe auch, die da zugänglich sind. Auf jeden Fall dieses Abwasser, was dort ungeklärt in die Landschaft gelangt, tritt am Ende in Klokot an dieser Quelle wieder aus und wird dort dann geringfügig aufgereinigt und wird dann als Trinkwasser verwendet. Studien zeigen dann halt, dass wenn in den Sommermonaten die meisten Touristen in den Plitvicer Seen ankommen, auch die Konzentrationen von E. coli beispielsweise in die Höhe gehen, 30 Tage später. Ja? Also da hat man eine Verbindung plötzlich aus dieser touristisch genutzten Region über das in Anführungsstrichen unsichtbare Grundwasser plötzlich in Richtung Bosnien. Und auch hier sehen wir also, wir als Touristinnen und Touristen haben einen signifikanten Wasserfußabdruck in diesen Zielregionen, in denen wir Urlaub machen. Über die Telekopplung können wir halt verstehen, dass diese empfangenden Systeme, dass wir dort eine starke Übernutzung in Teilen erzeugen, gerade weil wir halt auch in den Zeiten da sind, die natürlich schön, warm und sonnig sind, wo eigentlich kein Wasser neu gebildet wird und die Verfügbarkeit gering ist. Dass das aber auch zusammentrifft mit wirtschaftlichen Interessen auf der Insel beispielsweise. Also die Menschen wollen auch den Tourismus. Es ist nicht so, dass man sich vollständig dagegen wehrt, sondern es ist die wichtigste wirtschaftliche Einnahmequelle an der Stelle, sodass hier das eigentlich nicht ganz im Einklang ist mit dem nachhaltigen Wassermanagement. Und im Hinblick auf die Spillover-Systeme ist sehr, sehr spannend, wie plötzlich die Abwassereinleitungen dann an einer ganz anderen Stelle zu Problemen führen, die auch niemand erstmal intendiert oder so auf dem Schirm hatte. Damit komme ich auch schon zu meinem Fazit. Was Sie mitnehmen könnten, worüber wir diskutieren können gerne. Also aus meiner Sicht sind die Herausforderungen im Wassermanagement momentan liegen in der Anpassung an die Wasserextreme, die wir gerade sehen, an die trockenen Verhältnisse, die wir gesehen haben, mit den eingeschränkten Versorgungsleistungen in einigen Regionen, beispielsweise im Odenwald, mussten auch Wassertanker ausrücken, um da die Menschen mit Wasser zu versorgen. Daran müssen wir uns anpassen, an die Hochwassersituation, die wir gerade sehen und an die möglichen neuen Nutzungskonflikte mit der Landwirtschaft. Das Telekopplungskonzept, wissenschaftliche Brille auf die Problematik, ermöglicht es uns sozusagen, die nicht intendierten Folgen scharf zu stellen, das immer auf dem Schirm zu haben, zu suchen, wo sind möglicherweise nicht intendierte Folgen dieser initialen, sehr offensichtlichen Verknüpfung, die wir dort haben. Und letztlich glauben wir, dass transdisziplinäre Forschung, diese Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis, eigentlich ein ganz guter Schlüssel, ein ganz guter Weg ist, um sozialökologische Transformationen im Lokalen zu konzipieren, weil es immer eine Kooperation aus Wissenschaft und Praxis darstellt, sodass nichts im wissenschaftlichen Turm dort oben gemacht wird, was am Ende praktisch nicht anwendbar ist. Also da haben wir schon den Blick für, dass wir immer anwendungsorientierte Lösungen entwickeln und mit den Praxispartnern gemeinsam daran arbeiten.
Lokale Nutzung, globale Wirkung, neue Perspektiven für einen nachhaltigen Umgang mit Wasser, hat Robert Lüttgemeier seinen Vortrag betitelt. Lüttgemeier ist Leiter des Forschungsfeldes Wasser- und Landnutzung am Institut für sozialökologische Forschung in Frankfurt am Main. Erklärt hat er das, was wir gerade gehört haben, am 11. Januar 2024 innerhalb einer Ringvorlesung an der TU Darmstadt.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.